Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung.
Wenn wir im Börsenradio-Interview mit Autozulieferern sprechen, in den Interviews, da hört man ganz klar, Gewinnwarnung, Kostenbremse, Kurzarbeit, die Leute werden schlichtweg rausgeworfen, links und rechts. Wie stark ist denn Deutschland auf dem Weg in die Rezession?
Ja, jetzt haben wir das, was Sie beschrieben haben, ist sicherlich charakteristisch für das, was sich hier momentan im Land abspielt. Die Frage, haben wir schon eine Rezession oder nicht, die muss man allerdings so ein bisschen zweigeteilt beantworten. Also ich denke, in der Industrie ist die Rezession eigentlich schon da. Die Industrie, das ist insbesondere die Automobilindustrie, aber auch die Chemieindustrie, die Maschinenbauer, für die sich das wirtschaftliche Umfeld in den vergangenen 18 Monaten doch kontinuierlich verschlechtert hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, für den Bereich der Dienstleistungen, Handwerk, Bau, auch konsumnahe Unternehmen, da läuft es eigentlich nach wie vor noch relativ gut. Das heißt also, ich sag mal, für die gesamte deutsche Wirtschaft kann man wahrscheinlich noch nicht von einer Rezession sprechen, da sind wir nah dran. Aber ich sag mal, da befinden wir uns aus makroökonomischer Sicht sicherlich eher noch in einer Stagnationsphase und noch nicht in einer Rezession.
Was ist denn eine Rezession? Was ist denn die Definition? Eine echte Rezession? Ja, oder man hört auch den Begriff technische Rezession. Oder ist die Angst davor nicht viel schlimmer, die psychologische Rezession?
Ja, also wenn wir mal, ich sag mal, anfangen bei der technischen Rezession, was verstehen Volkswirte darunter, kann man sagen, ganz einfach definiert zwei Quartale mit einer rückläufigen Wirtschaftsleistung. Das heißt, ein negatives Vorzeichen bei der Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes. Wobei man sagen muss, es macht natürlich schon auch einen Unterschied, ob das Minus jetzt bei 0,1% liegt, wie es jetzt hier beispielsweise im zweiten Quartal 2019 in Deutschland der Fall gewesen ist, oder ob das Minus 0,5, 0,8 oder sogar 1% beträgt, jeweils gegenüber dem Vorquartal, so wie wir das ja stellenweise auch in früheren Zeiten schon gehabt haben. Das heißt also, das, was wir im Moment haben, und vorausgesetzt, das dritte Quartal wäre auch nochmal wieder Minus, dann hätten wir eine technische Rezession in Deutschland mit zwei Quartalen negativer Wirtschaftsentwicklung in Folge, wobei das, wie gesagt, eine aus heutiger Sicht immer noch eine sehr, sehr milde Rezession ist. Und ich glaube auch, dass, ich sag mal, der Mensch auf der Straße da auch keinen großen Unterschied merkt, ob das jetzt in der wirtschaftlichen Entwicklung ein Minus von 0,1% oder ein Plus von 0,1% ist. Das ist dann tatsächlich eher etwas für die Volkswirte und Ökonomen, vielleicht auch für die Kapitalmärkte. Aber das ist noch nicht so richtig spürbar in der wirtschaftlichen Entwicklung für die Breite der Bevölkerung. Das heißt, da muss man letztendlich eben auch darauf achten und aufpassen, dass der wirtschaftliche Abschwung nicht stärker wird. Und da muss man sein Augenmerk drauf richten. Wir gucken uns ja beispielsweise die Entwicklung von vielen Frühindikatoren an, um zu sehen, ob es hier zu einer Trendwende kommt. Und ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, ob wir diese Trendwende im verarbeitenden Gewerbe irgendwann in der nächsten Zeit bekommen oder ob möglicherweise eben die bisher noch stabileren Dienstleister den Unternehmen aus der Industrie folgen werden. Wenn das passieren sollte, dann besteht eben auch das Risiko und die Gefahr, dass sich der wirtschaftliche Abschwung verfestigt und auch stärker ausfallen wird und dann auch spürbarer sein wird.
Ja gut, zwei Quartale mit einem negativen Vorzeichen klingt ja nicht schlimm, dann könnte man ja eine Rezession ja auch sagen, ja gut, das ist völlig normal. Könnte diese Rezession schlimmer werden als nur eine Delle? Wir hätten ja ein paar Argumente. Brexit, Trumps Zollstreit, Chinas Hongkong-Problem.
Theoretisch ist das sicherlich denkbar und Sie haben auch recht. Also das, was wir momentan hier sehen, und ich meine, die Zeitungen sind auch voll mit Schlagzeilen rund um das Thema Rezession. Im Moment würde ich sagen, ist das auch tatsächlich etwas ganz Normales. Eine Rezession gehört zum normalen wirtschaftlichen Auf und Ab dazu. Die Frage ist immer, wie stark und wie unangenehm wird so ein wirtschaftlicher Abschwung. Ich meine, wenn wir zurückschauen, 2008, 2009, die Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir damals gehabt haben, das war tatsächlich ein konjunktureller Abschwung, so wie wir ihn ja eigentlich das letzte Mal in den 1930er Jahren gehabt haben. Das war sehr spürbar. Ansonsten gibt es eben halt diese kurzen konjunkturellen Einbrüche, die aber meistens auch immer wieder sehr schnell ausgebügelt werden. Wenn man jetzt mal schaut, die Risiken, die Sie angesprochen haben, die ja insbesondere so von der politischen Seite heraus resultieren, Trump, Brexit, Handelsstreit, Italien, China. Das muss man sagen, das sind natürlich Themen, die uns ja mittlerweile schon sehr, sehr lange begleiten. Also eigentlich hatten die meisten Ökonomen ja schon nach dem Brexit beispielsweise damit gerechnet, dass das deutlich größere und stärkere konjunkturelle Bremsspuren auch verursachen würde, als es bislang der Fall gewesen ist. Auch beim Thema Handelsstreit USA-China hatte man eigentlich immer befürchtet, dass das viel schneller sich negativ auf die Wirtschaft auswirken würde. Also es braucht vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Und das Problem ist immer, wenn dann viele Dinge zusammenkommen, da besteht dann immer die Gefahr, dass das Ganze kumuliert und dann auch zu deutlicheren konjunkturellen Bremsspuren führt.
Zählen wir ein bisschen mal zusammen. Ich habe diese Liste den Börsenradhörern schon mal vorgelesen, aber ich finde sie trotzdem spannend und passt auch zu dem Thema wunderbar rein. Wer wird alles entlassen? Was sind die Pläne? Die Deutsche Bank will rund 20.000 Stellen streichen. BASF 6.000, Bayer 12.000. Auch bei Siemens, Volkswagen und ThyssenKrupp werden die Gehaltslisten gekürzt. Allein Bosch will 50.000 Mitarbeiter weltweit entlassen. Was erwarten Sie denn jetzt für den Arbeitsmarkt?
Also wenn ich das mal so überschlagsmäßig zusammenrechne, die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, dann lande ich so bei etwa 100.000 Stellen, die fehlen werden in wahrscheinlich absehbarer Zeit. Das ist natürlich schon eine Katastrophe für all diejenigen, die davon direkt betroffen sind. Ich sag mal, als Volkswirt ist es ja mal so, da guckt man ja von oben drauf auf die gesamtwirtschaftliche Lage und da wird einem ja zum Teil auch zu Recht vorgeworfen, dass dann man so zu etwas zynischen Bemerkungen kommt, indem man sagt, naja, also das ist alles gar kaum wahrnehmbar, weil man darf nicht vergessen, wir haben 45 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Da sind 100.000 Jobs an sich in der Statistik noch keine so katastrophale Entwicklung. Auf der anderen Seite muss man sich aber natürlich auch immer die Frage stellen, ist das nicht vielleicht tatsächlich auch erst der Beginn einer längerfristigen Entwicklung? Normalerweise haben wir am Arbeitsmarkt ja auch lange Zyklen, in denen es zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit kommt, aber dann auch wieder zu einer Zunahme. Also vor dem Hintergrund, wenn sich die Wirtschaft hier nicht deutlich erholt, müsste man auch schon davon ausgehen, dass sich eben die Arbeitsmarktentwicklung auch dauerhaft schwieriger gestaltet, als wir das gewohnt sind. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, im Moment, trotz der ganzen negativen wirtschaftlichen Nachrichten, haben wir natürlich nach wie vor auch genauso viele Schlagzeilen rund um das Thema Fachkräftemangel. Das heißt also, wir haben so Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt, dass es durchaus auch nach wie vor ja viele offene Stellen gibt, wofür es vielleicht im Moment nicht die geeigneten Bewerber gibt. Da müsste man dann beispielsweise über Nachschulungen und Umschulungen versuchen, hier die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. Und wir haben natürlich auch die demografische Entwicklung vor uns, wo wir wissen, dass in den nächsten Jahren halt immer weniger Berufsanfänger auf den Markt kommen und um einen Arbeitsplatz bemühen werden, aber dafür sehr viele ältere Arbeitnehmer ausscheiden werden oder zumindest theoretisch ausscheiden werden. Natürlich, ich sag mal, kann das bedeuten, dass Leute, die eigentlich in Rente gehen sollten oder müssten, dann auch noch viel länger arbeiten werden, um eben dieses Ungleichgewicht aufzufangen.
Naja, jetzt könnte man ja auch sagen, ich habe vorhin aufgezählt, die unterschiedlichen Firmen, die Deutsche Bank ist eigentlich eine eigene Geschichte. Bayer, eine selbst verursachte Krise. Die Autobranche hat alles verpennt. Also könnte man das wirklich branchenspezifisch schon sehen? Und vielleicht hat man ja Glück. Ich meine, haben Sie schon mal einen Handwerker versucht zu kriegen aktuell?
Ja, ich weiß, also dass es natürlich extrem schwierig ist. Und ich sag mal, die Unternehmen, die Sie angesprochen haben, gehören natürlich zu Branchen, wo wir auch tatsächlich branchenspezifische Krisen haben. Die ganze Bankenlandschaft leidet natürlich unter der Niedrig- oder Negativzinsphase, wie jeder Sparer auch. Hinzu kommen eben die Themen Regulierung, Digitalisierung, das sind Herausforderungen, der gesamten Branche natürlich das Leben schwer machen. Im Automobilbereich haben wir quasi die Umstellung von den Verbrennermotoren Richtung Elektromobilität oder andere alternative Antriebskonzepte. Da gilt es, dass die deutschen Hersteller, die sind wir bei den Verbrennern ja natürlich eine globale Vorreiterrolle hatten, dass diese Vorreiterrolle auch verteidigt werden wird. Und das kann man im Moment eben noch nicht ganz genau sagen, ob das gelingen wird oder nicht. Ich glaube, die Ausgangssituation ist gar nicht schlecht, aber ich sag mal, diese Übergangsphasen, die verlaufen natürlich sehr, sehr ruckelig. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, so eine Übergangsphase, da sprechen wir dann nicht von 3 oder 6 Monaten, sondern das können auch durchaus ein paar Jahre sein, bevor sich wirklich herauskristallisiert, ob diese Herausforderungen, vor denen die Branchen stehen, tatsächlich bewältigt werden oder ob sie nicht bewältigt werden.
Ja, ziehen wir ein Fazit. Chinas Hongkong-Problem, Rezession in Deutschland, Zollstreit, Trump, Brexit, Unsicherheiten. Stehen wir vor einer Weggabelung? Stehen wir auf Messerschneide? Stehen wir quasi vor einem potenziellen Scherbenhaufen an der Börse?
Ja, ich sag mal, wenn man sich diese ganzen Nachrichten anschaut, muss man ja schon sagen, dass einem da so ein bisschen Angst und Bange werden kann. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Entwicklung an den Börsen anschaut, ist es ja zumindest bisher so, dass doch viele negative Nachrichten bisher abgeschüttelt worden sind. Natürlich, ich sag mal, der DAX ist jetzt in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, aber wenn man nach Amerika schaut, in den USA sind die Indizes immer noch relativ nah an ihren historischen Höchstständen dran. Die Anleger klammern sich natürlich so ein bisschen an die Hoffnung, dass eine expansivere Geldpolitik, die kommen wird, die auch schon eingeleitet worden ist in den USA, die Europäische Zentralbank wird nachziehen. Wir haben es in vielen anderen Ländern auch schon gesehen, dass die Zinsen gesenkt werden, dass also die Geldpolitik, aber möglicherweise auch eine expansive Fiskalpolitik, wir reden ja in Deutschland mittlerweile davon, dass die schwarze Null vielleicht bald der Vergangenheit angehören wird, dass die, ich sag mal, die Wirtschaft und damit auch die Kapitalmärkte retten kann. Da ist das Rennen, wie gesagt, momentan, denke ich, ziemlich offen. Die Erwartungen der Anleger sind hoch, das muss man auch sagen. Also gerade so im Hinblick auf das, was die Notenbanken liefern wollen, wenn man sich die Erwartungen anschaut, also in Amerika 100 Basispunkte Zinssenkung in den nächsten 12 Monaten, auch von Seiten der Europäischen Zentralbank ein Cocktail mit niedrigeren Zinsen, mit einem deutlichen Anleiheaufkaufprogramm. Das stützt momentan die Märkte. Wenn es da zu Enttäuschungen kommen sollte, klar, dann werden wir hier auch wahrscheinlich sehr schnell wieder den Rückwärtsgang einlegen und das könnte dann auch dementsprechend, Sie hatten ja am Anfang unseres Interviews die Frage gestellt, was macht eigentlich die Psychologie, wie groß ist der Einfluss der Psychologie? Das könnte dann natürlich tatsächlich so ein bisschen das Fass zum Überlaufen bringen, wenn dann die Anleger merken, dass vielleicht eben diese Trendwende durch eine expansivere Wirtschaftspolitik nicht so kommt, wie man sich das vorstellt. Dann kann es an den Märkten natürlich tatsächlich auch nachhaltiger nach unten gehen. Wenn das passiert, dann werden sich wahrscheinlich auch die Stimmungen bei Konsumenten und bei Unternehmen weiter eintrüben. Und dann ist man in so einer doch recht gefährlichen Abwärtsspirale. Noch sind wir da nicht. Und die gute Nachricht ist, dazu muss es auch nicht kommen. Aber ich sag mal, den Schlüssel für die Entwicklung halten, glaube ich, im Moment tatsächlich eben auch die Notenbanken in der Hand. Wenn am Wochenende Herr Powell als Fed-Präsident deutliche Signale gibt nach dem Motto, ja, wir haben verstanden und wir werden die Geldpolitik auch in den nächsten Monaten hier deutlich anpassen und da ist mehr an Zinssenkung drin als das, was man bisher kommuniziert hat, dann werden die Börsen, glaube ich, da das Ganze positiv interpretieren und dann ist auch diese Gefahr einer negativen psychologischen Abwärtsspirale erst einmal, vielleicht nicht dauerhaft, aber doch erst einmal gebannt. Aber wie gesagt, das wird man sich genau anschauen müssen.
Herr Klute, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Der Kommentar.